Familie ist Feindesland. Das hat einst der Psychoanalytiker Sigmund Freud gesagt. Aber Blut ist auch dicker als Wasser. Das heißt, Familien ist ein emotional heißes Pflaster. Wir sind und bleiben mit unseren Eltern und Geschwistern verbunden, ob wir das wollen und schätzen oder auch nicht. Ich zitiere jetzt mal aus dem Roman von Christine Drews mit dem Titel »Ein Tag hat viele Farben«. Da schreibt die Autorin: Was bedeutete Familie eigentlich für ihn? Beste Freunde waren seine Eltern und Geschwister nie gewesen. Enge Vertraute auch nicht. Und wenn er in die Vergangenheit zurückblickte, dann erschien zuerst die negative Erinnerung. Zitat Ende. In dem Roman geht es um die drei Geschwister, um Tom, Mia und Anna, die nach Jahren wieder zusammenkommen, als ihr Vater stirbt. Die Autorin Christine Drews ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Drews.
Hallo, vielen Dank.
Ist das richtig? Hat Freud recht? Ist Familie Feindesland?
Feindesland ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich finde schon, dass die Menschen, die uns eigentlich am nächsten sein sollen, sind manchmal so weit weg von uns. Wir wissen manchmal so wenig von denen, mit denen wir aufgewachsen sind, mit denen wir groß geworden sind, dass sie vielleicht keine Feinde sind, aber vielleicht Fremde manchmal.
Und woran liegt das, dass die uns so fremd sind?
Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass wir viel zu wenig miteinander sprechen. Wir wachsen mit unseren Geschwistern auf. Die Kindheit ist geprägt von Streitigkeiten und Konflikten, was ja auch völlig normal ist, was zur Entwicklung dazugehört, was aber natürlich auch Verletzungen hinterlässt. Und die nehmen wir mit ins Erwachsenenalter und schaffen es einfach nicht, uns von denen zu lösen. Sondern es bleibt nach wie vor die Konkurrenz um die Liebe der Eltern, um die Anerkennung der Eltern. Das bleibt bis ins hohe Alter.
Aber es ist auch ein emotional höchst kompliziertes Geflecht, so eine Familie. Da geht es oft um Eifersucht, um Eitelkeit. Wer ist der Erste unter den Geschwistern? Wer ist der Liebling des Vaters oder der Mutter? Das ist schon immer sehr schwierig, oder?
Das ist sehr schwierig. Ich habe selbst zwei Kinder und habe mir natürlich vorgenommen, bei meinen Kindern alles besser zu machen und alles anders zu machen. Muss aber auch selbst sehen, dass der Erstgeborene es nicht so leicht hat wie das Nesthäkchen. Das ist einfach so. Man hat einfach höhere Erwartungen an den Ältesten. Man verwöhnt den Kleinen einfach mehr, ob man will oder nicht. Es steckt einfach drin.
Kommen wir mal zu Ihren Romanen. Mit den drei Geschwistern Mia, Tom und Anna erzählen Sie auch drei Biografien mit ganz eigenen und unterschiedlichen Schicksalen. Können Sie uns die drei vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, da haben wir einmal Mia. Mia ist die älteste Tochter von Mick Römer und stammt aus seiner ersten Ehe. Mias Mutter ist in jungen Jahren tragisch an Krebs verstorben. Und Mia hatte immer Probleme, sich mit der zweiten Frau ihres Vaters anzufreunden. Das ist ein klassischer Stiefmutterkonflikt quasi. Sie hat da immer auch konkurriert mit der Liebe zu ihrem Vater, immer ein schwieriges Verhältnis gehabt. Dann haben wir da Tom, den Zweitgeborenen. Das ist das erste Kind von Mick und seiner zweiten Frau, Konstanze. Tom hat es immer ein bisschen schwierig auch gehabt. Tom ist homosexuell. Damit hatten seine Eltern eigentlich nie ein Problem, weil sie sehr in der Kunstszene auch verankert sind. Aber sie haben ein Problem damit, dass er ein spießiger Schwuler ist. Sie kennen halt nur diese extravaganten Schwulen, die Künstler, die aus sich herausgehen und haben Probleme, dass ihr Sohn im Prinzip so ein spießiger Kerl ist und dann auch noch schwul. Und dann haben wir als drittes Mia, das ist die Jüngste, das Nesthäkchen von den beiden. Und Mia ist so eine klassische Vertreterin der vernünftigen Generation. Mia will was Ordentliches studieren, Mia will einen sicheren Job, Mia will am liebsten einen Bausparvertrag. Sie ist also auch wieder ganz anders als die Eltern, die in den 60er, 70er Jahren groß geworden sind und steht so für diese nach Sicherheit strebende Generation eigentlich.
Die drei Geschwister treffen sich nun, als der Vater stirbt, und dann geht es um den großen Familienschatz in dem Buch. Das ist ein wertvolles Pechstein-Gemälde. Was hat es denn damit auf sich?
Der Vater Mick Römer hat versucht, über dieses wertvolle Gemälde die Anerkennung zu bekommen, die er in seinem Berufsleben nie bekommen hat. Er ist der Erfinder einer medizintechnischen Erfindung, die, man muss es konkret sagen, die Operation von Hämorrhoiden revolutioniert hat. Damit hat er auch gutes Geld verdient, aber damit hat er nie Anerkennung bekommen. Alle haben immer Witze darüber gerissen, alle fanden das immer komisch und und Hämorrhoiden. Und darunter hat er immer sehr gelitten. Deshalb hatte er dieses wertvolle Gemälde und damit konnte er quasi die Anerkennung bekommen, nach der er immer gesucht hat. Damit konnte er auf Vernissagen gehen, damit konnte er ja auch ein bisschen angeben. Und das war sein ganzer Stolz. Und dieses Gemälde wollen gerne alle drei Geschwister für sich haben, aus unterschiedlichen Gründen. Zwischen der Trauer um den Tod des Vaters mischt sich also auch der Plan, an dieses Gemälde zu kommen. Und das zieht sich dann eben wie ein roter Faden durch den ganzen Roman und findet am Ende dann in einem Knall seine Auflösung.
Dann verhaken sich dann auch die drei Geschwister. Es geht um dieses Gemälde, die drei Geschwister, die so ganz unterschiedlich sind. Da gibt es zahlreiche Konflikte, die da hochkochen. Was ist das für eine Gemengelage an Konflikten?
Vor allen Dingen ist das die Konkurrenz um die Liebe und Anerkennung der Eltern. Alle drei Geschwister haben das Gefühl, da zu kurz zu kommen. Aus unterschiedlichen Gründen, aus Gründen ihrer Biografie natürlich auch. Einmal die Älteste mit dem Tod der eigenen Mutter und die Konkurrenz zu der Stiefmutter, die dieses Bild eben auch für sich haben will, weil der Vater es mit ihrer leiblichen Mutter zusammen gekauft hat. Dann die Konkurrenz zu dem Bruder, der in den Augen der älteren Schwester immer machen konnte, was er wollte. Ein Langzeitstudent, der nichts auf die Reihe kriegt und trotzdem von der Mutter verhätschelt wird, ohne dass die ältere Schwester weiß und versteht, warum der Bruder so ist. Denn das hat auch seine Gründe. Er ist nicht ohne Grund dieser Langzeitstudent, der vermeintlich nichts auf die Kette kriegt. Der immer um die Anerkennung des Vaters auch gerungen hat und da nicht weiterkam. Und dann die Jüngste, das Nesthäkchen, was immer so als Vermittlerin in der Familie da ist, die den Eindruck hat, sie hat eigentlich immer alles richtig gemacht. Sie hat gute Noten gehabt, sie hat ein vernünftiges Studium gehabt und trotzdem ist sie so unter ferner Liefen, weil sie hat halt nie Probleme gemacht und deshalb nie so viel Aufmerksamkeit bekommen.
Auf ihre Art und Weise haben alle Kinder ja recht. Sie schlüpfen auch ganz geschickt in dem Roman in die Rolle der jeweiligen Kinder. Liegt es nicht einfach daran, dass zu wenig Liebe da ist?
Ich weiß es nicht. Ist zu wenig Liebe da oder ist zu wenig Verständnis da? Weil ich glaube, Liebe ist eigentlich da. Geschwister lieben sich, glaube ich, schon eigentlich. Aber sie schaffen es auch nicht, über ihren Schatten hinwegzuspringen und schaffen es auch nicht, auf den anderen zuzugehen. Und das haben wir im Alltag eigentlich auch sehr häufig, dass wir das nicht schaffen.
Aber am Ende gelingt es dann doch den Geschwistern, ohne jetzt zu viel zu verraten, sich aufeinander zuzubewegen, ganz am Ende sogar sich unterzuhaken.
Genau, am Ende gelingt es. Am Ende gelingt es, durch den Tod des Vaters, auch durch das Pechstein-Gemälde und das Geheimnis, was hinter dem Gemälde steckt, das finden die drei nämlich heraus und das schweißt sie zusammen. Und so kommt es in der Todesnacht des Vaters quasi zu einer Aussprache zwischen den Geschwistern, die die drei dann auch wieder näher zusammenbringt.
Also reden, 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 miteinander reden, das kann schon sehr weiterhelfen, nicht wahr?
Das kann sehr weiterhelfen, das ist aber natürlich auch schwierig. Denn wenn man in seiner Kindheit so viel von den Geschwistern verletzt worden ist, was da ja auch der Fall ist, was glaube ich in vielen Familien der Fall ist, dann muss man es als Erwachsener natürlich auch erstmal schaffen, das hinter sich zu lassen.
Der Tod ist natürlich immer ein Katalysator, auch für Ihren Roman natürlich. Wie gehen denn die drei mit dem Tod des Vaters um? Sie stehen ja am Ende am Sarg des Vaters. Was tröstet Sie da? Glauben Sie eigentlich an ein Weiterleben nach dem Tod? Vielleicht an ein Wiedersehen? Das wird ja so ein bisschen angedeutet auch, oder?
Ja, das ist ein Trost für Sie. Das ist es auf jeden Fall. Sie erfahren halt auch, was ihren Vater angetrieben hat und dass auch diese große Liebe zu seiner ersten Frau, die er so tragisch verloren hat, für ihn immer ein Antrieb war, die sieht er vielleicht irgendwann wieder. Es ist für sie schon versöhnlich zu wissen, dass der Vater jetzt bei seiner großen Liebe ist. Ich will es gar nicht jetzt mit so einem kindlichen Glauben von Himmel und alle sind im Himmel miteinander vereint, aber doch, es geht so ein bisschen in die Richtung. Es ist die Hoffnung einfach, dass da noch etwas ist und dass die Toten dann auch zusammen sind.
Glauben Sie das auch?
Ehrlich gesagt, ja.
Aber ist doch ein bisschen kindlicher Glaube,
total,
dass man da oben zusammen sich umarmt, sich küsst,
total,
in den Armen liegt.
Es ist ein total kindlicher Glaube. Gut, dass man sich in den Armen liegt und küsst, glaube ich jetzt auch nicht, weil wir lassen ja unseren Körper, lassen wir ja hier. Ne? Aber doch, ich glaube schon, dass da noch etwas ist.
Welche Rolle spielt der Humor in Ihrem Roman? Oder überhaupt gefragt, welche Rolle spielt der Humor im Leben, gerade wenn es um so ernste Themen wie Tod und Sterben geht?
Er spielt eine sehr wichtige Rolle. Beim Schreiben des Romans bin ich selbst von der Realität so ein bisschen eingeholt worden. Und zwar, als ich den Roman geschrieben habe, ist meine Mutter sehr schwer krank geworden und auch verstorben tatsächlich. Meine Mutter war eine sehr, sehr humorvolle Frau und sie hat sich ihren Humor auch bis zum Schluss bewahrt. Und ich war bis zum Schluss bei ihr und wir haben eigentlich immer noch viel lachen können. Und wir haben beide auch gemerkt, dass es in dieser Extremsituation auch gut tun kann. Humor ist da auch ein Katalysator. Es ist ein verbindendes Element auch, aber es ist auch eins, was einen aus dieser Trauer und aus dieser Schwere auch mal rausholt und einem auch die Möglichkeit gibt, durchzuatmen, um weiterzumachen.
Hat was Lösendes, auch was Erlösendes?
Absolut, hat es. Ich habe das beim Schreiben eben dann auch festgestellt. Es sind natürlich auch traurige Szenen in dem Buch, selbstverständlich, wenn die Kinder Abschied nehmen vom sterbenden Vater. Und danach aber ein Kapitel mit viel Humor zu schreiben, hat etwas sehr Erleichterndes. Wir nennen das beim Drehbuchschreiben, nennen wir es Comic Relief. Wir haben das also bei Filmen auch, wenn Horrorfilme auch sind, Thriller sind oder eben auch sehr traurige Filme sind, dass man dem Zuschauer einen Moment des Lachen gönnt, damit er einfach mal durchatmen kann, bevor die Spannung dann weitergeht.
Sind ja nicht nur in Filmen oft auch die wahnsinnigen Augenblicke, wenn auf einer todtraurigen Beerdigung irgendwas passiert und alle lachen plötzlich los. Also durchaus auch, ja, gestattet auf einer Beerdigung das zu tun.
Das ist so. Das war auch auf der Beerdigung meiner Mutter, wo natürlich viele alte Menschen dann waren. Und das hatte dann bei aller Trauer um ihren Tod, das hatte irgendwann auch den Charakter eines Klassentreffens, würde man fast sagen. Die alten Leute haben sich auch gefreut, sich dann nochmal wiederzusehen und haben sich Geschichten von früher erzählt. Ja, und da wurde auch gelacht. Und das finde ich auch richtig so.
Sie haben es bereits gesagt, beim Schreiben Ihres Romans ist Ihre Mutter schwer erkrankt und gestorben. Hat das eigentlich Auswirkungen auf den Schreibprozess?
Ja, das hat Auswirkungen. Das muss ich schon sagen. Also die Szenen, in denen die drei Geschwister Abschied nehmen von ihrem Vater, klar, da konnte ich mich natürlich direkt reinfühlen, weil es mir in der Situation quasi genauso ging. Wenn einen so die Realität beim Schreiben einholt, das ist dann sehr intensiv. Das macht das Schreiben sehr intensiv. Ich denke, vielleicht macht es auch dann wirklich die Szenen des Abschieds sehr intensiv. Ich schreibe ja auch noch Krimis. Und da muss ich zum Beispiel sagen, durch das, was letztes Jahr passiert ist mit meiner Mutter, fällt es mir wesentlich schwerer, über Mord und Totschlag zu schreiben. Es ging dann nicht mehr so locker von der Hand. In meinen Romanen, in meinen Krimis zu morden, fiel mir nicht schwer. Aber wenn man selbst mit dem Tod konfrontiert wird, fällt das dann doch schon schwerer, muss ich sagen.
Hat man plötzlich einen größeren Respekt auch vor dem Tod?
Ja, weil man einen größeren Respekt davor hat, weil man es auch dann nicht mehr, sonst habe ich mir überlegt, was ist ein gutes Mordmotiv, wie kann die Leiche liegen und so weiter. Man sieht es nicht mehr ganz so lapidar vielleicht.
Vielen Dank, Christine Drews. Ein Tag hat viele Farben, so heißt Ihr Roman, über eine Familie, die es in sich hat, so wie fast alle Familien es in sich haben. Mit den ganz unterschiedlichen Schicksalen, Biografien, auch mit den Missverständnissen, die hier aufeinanderprallen. Ein Roman, der auch erzählt, dass es eigentlich nie zu spät ist, aufeinander zuzugehen. Ein ernster Roman voller Humor. Das Buch »Ein Tag hat viele Farben« ist im Ullstein Verlag als Taschenbuch erschienen. Es hat 295 Seiten, kostet 10 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe mich zu danken.